Also, wenn du heute eine Nachricht schreibst, dann ist das ja meistens wirklich nur so ein reiner Wegwerfartikel.
Ja, absolut.
Eine schnelle WhatsApp, vielleicht eine ganz kurze E-Mail. Du tippst das irgendwie auf dem Weg zur U-Bahn ein. Also so nach dem Motto, bin einkaufen, bringe Milch mit.
Genau, völlig funktional.
Richtig, man liest es, man versteht es und so 5 Sekunden später ist es eigentlich schon wieder komplett vergessen. Wir verschwenden ja heutzutage wirklich keinen einzigen Gedanken an die historische Tragweite unserer Worte.
Völlig richtig. Unsere heutige Kommunikation ist halt extrem billig in der Produktion und sie hat meistens eine Halbwertszeit von, ja, wenigen Stunden. Niemand geht heute davon aus, dass so eine Chat-Nachricht in 2000 Jahren von irgendwelchen Gelehrten seziert wird.
Ja, aber genau das ist der Punkt, an dem wir heute ansetzen wollen in unserem Deep Dive. Wir schauen uns heute ein historisches Dokument an, bei dem dieses ganze Konzept der schnellen Notiz völlig in sich zusammenfällt.
Oh ja. Das kann man so sagen.
Es ist ein Dokument, das im Grunde die westliche Zivilisation komplett neu verdrahtet hat. Ein Text, für den der Autor umgerechnet weit über 2000 Dollar hingeblättert hat.
Und das nur für die reine physische Erstellung.
Genau, wir sprechen hier vom Römerbrief, also dem Brief des Paulus an die Römer.
Mhm. Es ist schlichtweg eines der komplexesten und rhetorisch dichtesten Dokumente der gesamten Antike. Und wir stützen uns heute auf die detaillierten historischen Analysen und auch die Vorlesungen von Dr. Craig Keener.
Um das auch direkt am Anfang gleich mal vorwegzunehmen für dich als Hörer, wir setzen hier heute absolut keine theologische Brille auf.
Nein, überhaupt nicht.
Wir betrachten diesen Text nicht als Predigt, sondern wirklich als das, was er in seinem historischen Ursprung nun mal war, nämlich ein antikes Meisterwerk der Kommunikation.
Ein Text, der Denker wie Martin Luther oder auch John Wesley Jahrhunderte später radikal geprägt hat. Luthers Sicht auf die Erlösung wurde dadurch revolutioniert und Wesley sprach davon, dass sein Herz auf seltsame Weise erwärmt wurde.
Genau. Und wir schauen uns heute wirklich nur die nackte, historische und kulturelle Realität hinter diesem Quellenmaterial an. Völlig objektiv. Und da müssen wir direkt über Geld und über den Aufwand sprechen.
Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt.
Weil, wenn dieser Brief so prägend war, wie lief denn die Erstellung damals konkret ab? Das war ja nicht so, dass Paulus da abends gemütlich bei Kerzenschein am Schreibtisch saß und mal eben so ein paar Seiten runtergeschrieben hat, oder?
Absolut nicht. Um das wirklich zu greifen, müssen wir uns kurz ansehen, wie diese Briefkultur in der Antike überhaupt funktionierte.
Okay.
Ein gewöhnlicher Papyrusbrief, den ganz einfache Leute an ihre Familie schrieben, der hatte im Durchschnitt etwa 87 Wörter.
87, das ist ja fast nichts.
Ja, das ist wirklich nur das Allernötigste. Also so in der Art, mir geht es gut, schick mir bitte Geld, liebe Grüße.
Ah, okay. Der antike WhatsApp-Status quasi.
Genau so. Und selbst die extrem gebildete römische Elite hat sich oft sehr kurz gefasst. Nimm mal Cicero, das war einer der brillantesten Redner Roms, der kam in seinen Briefen auf durchschnittlich so 295 Wörter.
Okay, also schon etwas länger, aber immer noch sehr überschaubar.
Richtig. Und dann gibt es noch den stoischen Philosophen Seneca. Der war berühmt für seine ausschweifenden Briefessays. Und der lag im Schnitt bei knapp 1000 Wörtern.
Gut, also 87 Wörter für den absoluten Normalbürger, dann vielleicht 300 für Cicero und 1000 für die absolute Bildungselite wie Seneca. Wo genau ordnet sich da jetzt dieser Römerbrief ein?
Der Römerbrief besteht im griechischen Original aus gewaltigen 7114 Wörtern.
Warte mal, über 7000 Wörter.
Ja, exakt.
Das ist ja gar kein Brief mehr, das ist de facto ein Buch.
Richtig.
Aber trotzdem, also das Schreiben selbst, wenn ich da heute drüber nachdenke, ich tippe so 7000 Wörter wahrscheinlich an ein oder zwei Nachmittagen, entspalt in meinen Laptop.
Ja, aber genau da liegt der moderne Denkfehler. In der Antike war dieser physische Akt des Schreibens ein massives, ein wirklich körperliches und finanzielles Unterfangen. Paulus hat das nicht selbst geschrieben, er hat diktiert.
Okay, das heißt, da saß jemand anderes und hat mitgeschrieben.
Genau, wir kennen sogar den Namen seines Schreibers oder seines Sekretärs. Er hieß Tertius und der durfte am Ende des Briefes sogar seine eigenen Grüße hinzufügen.
Ah, cool.
Wenn wir jetzt mal das übliche Diktattempo und diese extrem komplexen Satzstrukturen der Antike zugrunde legen, dann sprechen wir hier über schätzungsweise 11 bis 12 Stunden reines Diktat.
Wahnsinn!
Und bei dieser immensen Länge gehen die Forscher stark davon aus, dass Paulus den Text auch nicht einfach so aus dem Stegreif diktiert hat. Es gab da sehr wahrscheinlich vorbereitete Notizen und mindestens zwei komplette Entwürfe.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Das bringt mich nämlich direkt zu dieser Summe, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Papyrus war ja damals unglaublich teuer, oder?
Ja, extrem.
Und ein professioneller Schreiber wie dieser Tertius, der arbeitet ja auch nicht einfach nur für ein wahres Mittagessen. Also, was hat dieses ganze Projekt am Ende gekostet?
Die Forscher haben das wirklich anhand von antiken Preislisten sehr detailliert durchgerechnet. Die Kosten für diese ganzen Papyrusrollen und die stundenlange hochqualifizierte Arbeitszeit von Tertius, die beliefen sich auf schätzungsweise 20,68 Denare.
Okay, 20 Denare, das sagt mir jetzt erstmal gar nichts.
Um das mal in Perspektive zu setzen, ein Dinar war damals in etwa der Tageslohn eines einfachen Arbeiters.
Oh.
Wenn wir das jetzt auf die heutige Kaufkraft umrechnen, dann sprechen wir hier von etwa 2275 US-Dollar.
Ernsthaft?
Ja, nur für die Herstellung dieses einen einzigen Manuskripts.
Über 2000 Dollar? Wahnsinn! Das ändert doch wirklich die komplette Herangehensweise, wie man so einen Text als Hörer lesen muss. Ich meine, stell dir das mal vor, wenn ich 2000 Dollar bezahle, nur um eine einzige Nachricht nach Rom zu schicken, dann schreibe ich da ja nicht rein, hey Leute, wie ist das Wetter bei euch so?
Nein, definitiv nicht.
Da muss doch wirklich jedes einzelne Wort komplett strategisch platziert sein, oder?
Ganz genau.
Und wer empfängt sowas dann überhaupt? An wen ging das genau?
Paulus schrieb an eine Gruppe, die er in seinem Text die Heiligen nennt. Und das bedeutet wörtlich übersetzt einfach die Abgesonderten. Und du hast völlig recht, dieser unfassbar hohe Preis bedeutete einfach, dass schon der allererste Satz kein simples Hallo sein durfte.
Ja, das wäre ja Verschwendung.
Richtig. Dieser erste Satz musste sofort eine maximale theologische und auch kulturelle Wirkung erzielen.
Und wie genau hat er das gemacht? Also wie startet man einen 2000-Dollar-Brief?
Er nutzt diese Einleitung für eine wirklich brillante kulturelle Synthese. Er definiert damit sofort die Parameter für diese Gemeinschaft. Also damals war der standardmäßige griechische Briefgruß das Wort Kairen. Das bedeutet schlichtweg Grüße.
Okay.
Paulus nimmt jetzt dieses völlig alltägliche Wort und modifiziert es minimal. Er macht daraus Charis und das bedeutet Gnade.
Ah, okay.
Und dann nimmt er den typischen jüdischen Gruß, also das hebräische Shalom, und nutzt dafür das griechische Äquivalent, nämlich Eirene, und das heißt Frieden.
Und hier wird es wirklich interessant. Verstehe ich das richtig? Paulus hat im Grunde genommen den ganz normalen Straßenslang oder diese Standardfloskeln von zwei völlig unterschiedlichen, vielleicht sogar verfeindeten Kulturen genommen, sie vermischt und ihnen einen radikal neuen Sinn gegeben. Also Gnade und Frieden.
Was hier so faszinierend ist, ist genau das. Er zwingt sie in einem Satz zusammen. Und die Mechanik dahinter geht sogar noch viel tiefer.
Inwiefern?
Diese Formel, also Gnade und Frieden, die funktionierte in der Antike nicht wie unser modernes mit freundlichen Grüßen unter einer E-Mail. Das war ein sogenanntes Wunschgebet.
Ein Wunschgebet?
Ja. In der antiken Welt, wenn da jemand sagte, Friede sei mit dir, dann dachte man an Szenen wie im Alten Testament, wo Isaak seinen Sohn Jakob segnet. Man spricht zwar mit der Person direkt, aber man ruft implizit eine göttliche Macht an, die diesen Zustand dann auch wirklich herbeiführen soll.
Okay, das heißt, das ist nicht nur höflich, das ist quasi ein spiritueller Akt direkt im ersten Satz?
Genau. Und Paulus setzt sofort noch einen drauf. Er spricht diesen Segen nämlich aus, Zitat, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Erklär mir das mal etwas genauer, weil für uns heute klingt das ja einfach nach so einer Standardkirchensprache. Warum wäre genau diese Formulierung für einen Römer im ersten Jahrhundert so ein krasser Schritt gewesen?
Weil man im Römischen Reich normalerweise solche Segenswünsche immer im Namen der Götter schickte. Also zum Beispiel, ich grüße dich im Namen des Herrn Serapis.
Ah, okay.
Indem Paulus jetzt den Namen Jesus in diese exakte grammatikalische Struktur packt, und zwar direkt neben Gott, da etabliert er im allerersten Satz die völlige Göttlichkeit Jesu, noch bevor sein eigentliches Argument im Brief überhaupt beginnt.
Krass.
Er teilt den Empfängern im Grunde sofort mit, das hier ist die unerschütterliche Basis unserer neuen Realität.
Das ist wirklich unglaublich effizient. Er packt da quasi eine komplette theologische Revolution einfach in die erste Zeile. Aber das bedeutet doch eigentlich auch, dass die Empfänger extrem viel Vorwissen gebraucht haben müssen, um diese feinen Nuancen überhaupt zu checken, oder?
Ja, ganz genau. Und das führt uns direkt zu einem sehr wichtigen Konzept aus der Sprachwissenschaft, der sogenannten Relevanztheorie.
Relevanztheorie, was ist das genau?
Das bedeutet, jedes Wort, das wir sagen, braucht einen bestimmten kulturellen Kontext, um überhaupt zu funktionieren. Unsere Quelle bringt da ein sehr treffendes modernes Beispiel. Wenn du heute in den USA sagst, mein 11, dann weiß wirklich jedes Kind sofort, wovon du sprichst.
Ja klar, also die brennenden Türme, der Terrorismus, diese ganzen riesigen geopolitischen Folgen.
Richtig, all das ist komplett in diesen drei kleinen Silben verpackt.
Aber stell dir mal vor, in 200 Jahren, da fällt das Stromnetz aus, alle unsere Geschichtsbücher verbrennen und irgendjemand findet auf der Straße einen Zettel, auf dem steht, wir trauern um 9/11.
Genau, was passiert dann?
Dann sieht der Finder ja wirklich nur zwei Zahlen und einen Strich dazwischen. Der hat absolut keine Ahnung, dass das eine riesige nationale Tragödie war.
Exakt. Der kulturelle Kontext fehlt komplett. Und diese Relevanztheorie, die zwingt uns eben dazu, tief zu graben und genau diese Lücke zu schließen, wenn wir historische Texte wie Paulus lesen. Wir können nicht einfach unser modernes Wörterbuch aufschlagen und seine Worte so durch unsere heutige Linse betrachten.
Das macht total Sinn.
Wir müssen verstehen, was genau das 9/11 für diese damaligen Empfänger war, an die er schrieb. Welche unausgesprochenen kulturellen Codes haben da mitgeschwungen?
Aber Moment mal, das führt uns doch da in ein riesiges logisches Dilemma rein, oder? Also wenn Paulus Worte so tief in dieser ganz spezifischen römischen Kultur des ersten Jahrhunderts verankert waren, wie können wir dann heute überhaupt unterscheiden, welche seiner Anweisungen nur so lokale Regeln für die Antike waren und was er wirklich als zeitlose, transkulturelle Moral gemeint hat?
Das ist in der Tat die vielleicht wichtigste Frage, die sich Historiker und Theologen bei diesen Texten stellen müssen. Und die Quellenanalyse zeigt uns hier, dass wir streng unterscheiden müssen. Und zwar zwischen transkulturellen Normen und eben kulturellen Normen.
Okay, fangen wir mal mit den transkulturellen an.
Transkulturelle Normen, das sind Verhaltensweisen, die Paulus quer durch alle seine Briefe hindurch verurteilt. Völlig unabhängig davon, an welchem Ort die Empfänger gerade sitzen.
Also Dinge, die quasi immer und überall gelten. Hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja, nimm mal die sogenannten Lasterkataloge. Die listet er zum Beispiel in Römer 1 oder im 1. Korintherbrief auf.
Was steht da drin?
Dort verurteilt er ganz klar Dinge wie Verleumdung, Habgier oder auch Ehebruch. Auch vorehelicher und homosexueller Sex werden in der gesamten biblischen Theologie, also wirklich vom Alten bis zum Neuen Testament, durchgehend und kulturübergreifend abgelehnt.
Okay.
Diese ethischen Prinzipien waren für ihn absolut nicht verhandelbar, egal ob er jetzt nach Rom oder nach Korinth schrieb.
Das ist also quasi wie so ein Unterschied zwischen den, sagen wir, den unveränderlichen Naturgesetzen der Physik und den lokalen Verkehrsregeln.
Oh, das ist ein schöner Vergleich, ja.
Also die Schwerkraft gilt ja überall auf der Welt gleich. Aber ob ich jetzt auf der rechten oder der linken Straßenseite fahre, das hängt halt völlig davon ab, ob ich in Berlin oder in London unterwegs bin.
Exakt.
Was wäre denn dann so eine Verkehrsregel bei Paulus, die vielleicht wirklich nur für eine ganz bestimmte Stadt galt und sich ändern konnte?
Ein sehr deutliches Beispiel dafür finden wir in Bezug auf die Rolle der Frau. Konkret im 1. Timotheusbrief. Dort schreibt er, dass junge Frauen heiraten sollen, Kinder bekommen und den Haushalt führen sollen.
Was ja heute sehr kontrovers diskutiert wird.
Richtig. Aber man muss sehen, in dieser patriarchalischen Gesellschaft von Ephesus, und genau dorthin richtet sich dieser Brief, da war das die absolute gesellschaftliche Norm für ehrbare Frauen.
Mhm.
Wenn wir jetzt aber mal den größeren Kontext der biblischen Texte betrachten, dann sehen wir zum Beispiel in Sprüche 31 eine Frau, die Felder kauft. Die treibt Handel und wirtschaftet extrem aktiv außerhalb des Hauses.
Ah, okay. Es gibt also ein ganz anderes Vorbild.
Ja. Dieser Kontrast zeigt den Forschern ganz deutlich, dass Paulus in seinem Brief an Timotheus auf eine extrem spezifische lokale Krise in Ephesus reagiert hat. Er wollte den Ruf dieser ganz jungen Gemeinde dort schützen. Er hat damit aber kein universelles, zeitloses Verbot für weibliche Berufstätigkeit aufgestellt.
Aber halt, warte mal. Wenn er rhetorisch so feinfühlig war und wirklich genau wusste, wie er diese lokalen von den universellen Regeln trennt, warum hat er dann eine der grausamsten Institutionen der Antike nicht einfach direkt abgeschafft?
Du spielst auf die Sklaverei an, nehme ich an.
Ja, genau. Ich spreche von der Sklaverei. Das ist doch bis heute ein massiver Kritikpunkt an seinen Texten.
Absolut, und das ist auch ein sehr berechtigter Einwand. Aber man muss hier den historischen Kontext verstehen. Paulus war kein politischer Herrscher. Er führte damals eine winzige, völlig marginalisierte Sekte an.
Ja, das stimmt natürlich.
Er hatte schlichtweg absolut nicht die Macht, das gesamte wirtschaftliche Fundament des Römischen Reiches zu stürzen.
Okay, aber hätte er nicht wenigstens klar sagen können, dass es falsch ist?
Er hat etwas getan, was in seiner inneren Mechanik fast noch gefährlicher für dieses System war.
Wie meinst du das?
Er griff das philosophische Fundament der Sklaverei an. Im Epheserbrief, Kapitel 6, da wendet er sich direkt an die Sklavenhalter. Und er sagt ihnen, behandelt eure Sklaven gut, denn ihr wisst, dass ihr beide exakt denselben Herrn im Himmel habt. Und bei ihm gibt es kein Ansehen der Person.
Das ist natürlich heftig in so einer Gesellschaft.
Und wie? In einer römischen Gesellschaft, die sklavenrechtlich wirklich als reine sprechende Werkzeuge definierte, war so ein Satz eine absolute Bombe. Und unsere Quelle betont hier etwas Zentrales.
Was denn?
Die späteren Abolitionisten, also die Gegner der Sklaverei im 18. und 19. Jahrhundert, die haben diesen wahren Mechanismus von Paulus' Theologie, diesen Geist des Paulus, sehr gut verstanden.
Ah, okay.
Er pflanzte quasi den Samen dieser absoluten Gleichwertigkeit. Einen Samen, der dieses System der Sklaverei über die Jahrhunderte von innen heraus zum Einsturz bringen musste. Diejenigen, die später in der Geschichte versuchten, Sklaverei mit Paulus zu rechtfertigen, die haben seinen Text völlig in sein Gegenteil verkehrt. Und das betonen wir hier völlig neutral aus Sicht der reinen Quellenanalyse.
Gut, aber das erfordert doch ein unglaublich krasses rhetorisches Geschick. Also solche ideologischen Zeitbomben in einem Text zu pflanzen, ohne dafür sofort vom römischen Staat hingerichtet zu werden. Wer war dieser Typ eigentlich, dass er das intellektuell überhaupt leisten konnte?
Paulus verfügte wirklich über einen intellektuellen Werkzeugkasten, der in der Antike fast einzigartig war. Er war sozusagen ein Wanderer zwischen zwei Welten. Er stammte ja aus Tarsus.
Tarsus? Wo liegt das?
Das war eine Stadt, die damals als eines der wichtigsten Zentren für Philosophie galt, insbesondere für den Stoizismus.
Er hatte also quasi so eine elitäre griechische Bildung?
Ja, Gelehrte wie Abraham Malherbe weisen darauf hin, dass Paulus wahrscheinlich kein hochakademischer Stoiker im klassischen Sinn war. Aber er beherrschte die sogenannte populäre Philosophie wirklich perfekt.
Also er wusste, wie man redet.
Genau. Er wusste genau, wie die Menschen auf der Straße debattierten. Er kannte ihre Metaphern. Und gleichzeitig, und das ist der Clou, hatte er diese absolute jüdische Elite-Ausbildung.
Stimmt, er war ja in Jerusalem.
Richtig, er ging nach Jerusalem und studierte dort die Tora bei Gamaliel. Und das war einer der angesehensten Rabbiner seiner ganzen Zeit.
Das ist ja eine krasse Mischung.
Forscher wie E.P. Sanders oder auch Martin Hengel, die haben das faszinierend dargelegt. Sie zeigen, wie virtuos Paulus diesen hellenistischen und den palästinensisch-jüdischen Hintergrund einfach miteinander verschmolzen hat.
Er sprach also quasi fließend die Sprache der elitären Intellektuellen, aber eben auch die Sprache der Straße.
Exakt.
Und wie genau hat sich das dann in seinen Texten, in seinen Briefen niedergeschlagen?
Vor allem durch den wirklich brillanten Einsatz von sogenannten Ad-hoc-Argumenten.
Okay, was heißt das konkret?
Er nutzte die Logik und die Rhetorik seiner Zeit, um seine Gegner in einer Debatte völlig schachmatt zu setzen. Ein fantastisches Beispiel dafür finden wir im Galaterbrief, in Kapitel 3.
Okay, was passiert da?
Dort diskutiert er über diese Verheißung Gottes an Abraham und an seine Nachkommen. Paulus argumentiert da wirklich knallhart damit, dass dieses hebräische Wort für Nachkomme oder auch Same im Singular steht und nicht im Plural.
Warte, wie funktioniert dieser Trick genau? Also was will er denn damit bezwecken?
Er nutzt diese ganz feine grammatikalische Eigenheit, also dass das Wort im Singular ist, um zu beweisen, dass Gott diese Verheißung damals nicht an eine riesige, ganze ethnische Gruppe gerichtet hat. Also nicht an alle Juden generell, sondern an eine ganz spezifische Einzelperson, nämlich an Christus.
Okay.
Das Verrückte ist aber, später im exakt selben Kapitel, da nutzt er dann dasselbe Wortkonzept, plötzlich völlig metaphorisch im Plural.
Ernsthaft?
Ja. Dann sagt er plötzlich, dass nun alle, die zu Christus gehören, Abrahams Nachkommen sind. Er dreht und wendet diese Sprache also exakt so, wie er sie gerade für seinen aktuellen Beweis braucht.
Und es ist wahrscheinlich nicht das einzige Mal, dass er sowas macht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Im ersten Korintherbrief zum Beispiel, da baut er ein extrem komplexes Argument auf einem reinen Wortspiel auf. Und zwar mit dem Begriff Kopf. Er springt da ständig hin und her. Mal nutzt er die wörtliche Bedeutung, also den physischen Körperteil, den man beim Beten bedecken soll. Und im nächsten Satz nutzt er die metaphorische Bedeutung im Sinne von Quelle oder Autorität.
Moment mal. Du sagst also, wir reden hier von jemandem, der einen Text verfasst hat, den Milliarden von Menschen heute als absolut heilig betrachten?
Ja.
Aber du lässt ihn gerade klingen wie so einen gerissenen, rhetorisch komplett ausgefuchsten Anwalt. So jemand, der nur nach grammatikalischen Formfehlern sucht, um seinen Fall vor Gericht zu gewinnen. Paulus hat also bewusst mit rhetorischen Tricks, mit Wortspielen und krassen Übertreibungen gearbeitet, nur um eine Debatte zu dominieren. Er war also nicht nur Theologe, sondern echt ein knallharter Debattierer.
Ja, das kann man so sagen. Aus unserer modernen Perspektive, wo wir theologische Texte oft als ganz sanfte, so besingliche Leitfäden erwarten, da wirkt es vielleicht ein bisschen befremdlich.
Ziemlich sogar.
Aber wir müssen die historische Realität dieser antiken Debattenkultur anerkennen. Da ging es wirklich hart zur Sache. Ein weiteres Werkzeug von ihm war zum Beispiel die sogenannte Reductio ad absurdum.
Was ist das?
Er trieb die gegnerische Position völlig ins Absurde, um sie zu zerstören. In Römer 2 zum Beispiel, da fragt er seine jüdischen Gesprächspartner völlig überspitzt, du sagst, man soll nicht stehlen, aber raubst du Tempel aus?
Haben die denn damals massenhaft Tempel ausgeraubt?
Nein, fast niemand tat das.
Ah.
Es war eine absolute Karikatur. Aber genau das ist der Punkt, den Wissenschaftler wie E.P. Sanders hier hervorheben. Paulus sprach einfach diese aggressive, polemische Debattiersprache seiner Zeitgenossen. Wenn man in der Antike jemanden philosophisch überzeugen wollte, dann musste man mit ganz harten Bandagen kämpfen.
Aber genau da liegt doch eigentlich eine massive Gefahr, oder nicht?
Inwiefern?
Naja, wenn Paulus derart polemisch argumentiert und teilweise wirklich absichtliche Karikaturen seiner Gegner zeichnet, dann ist es doch völlig vorprogrammiert, dass spätere Generationen, die diesen antiken rhetorischen Trick gar nicht mehr verstehen, das einfach für bare Münze nehmen.
Tja, du triffst damit genau den wunden Punkt der Kirchengeschichte. Und unsere Quelle beleuchtet das sehr detailliert. Genau dieses Unverständnis für Paulus' rhetorischen Kontext hat zu einer der größten Tragödien in der Rezeptionsgeschichte geführt, dem christlichen Antijudaismus.
Wie genau ist das passiert? Erklär das mal.
Für eine sehr, sehr lange Zeit, besonders in der älteren, oft stark von deutschen Theologen geprägten Forschung, da wurde das Judentum der Antike völlig verzerrt dargestellt.
Inwiefern verzerrt?
Es wurde fälschlicherweise als eine kalte, rein legalistische Religion gezeichnet. Ein System, in dem die Menschen sich durch das zwanghafte Befolgen von Gesetzen den Weg in den Himmel erarbeiten mussten. Komplett ohne jede Gnade.
Aber warum hat man das gemacht? Also nur, um das Christentum im Vergleich dann irgendwie strahlender, gnädiger und besser aussehen zu lassen?
Ja, das war das primäre ideologische Motiv.
E.P. Sanders hat da nach dem Holocaust eine regelrechte Revolution in der Forschung ausgelöst. Er hat aufgezeigt, wie tief diese Vorurteile wirklich reichten.
Wahnsinn. Wir müssen uns dabei bewusst machen, dass einige der einflussreichsten älteren Forscher fatale politische Bindungen hatten. Nimm mal Gerhard Kittel zum Beispiel.
Wer war das?
Er galt als brillanter Experte für das antike Judentum, aber er war gleichzeitig ein überzeugter Nazi-Kollaborator. Solche Leute hatten natürlich ein massives politisches und ideologisches Interesse daran, das Judentum als toten, gesetzlichen Kontrast zur angeblich so lebendigen christlichen Gnade zu zeichnen.
Aber dieses Problem, dieses Missverständnis, das hat ja nicht erst im 20. Jahrhundert angefangen. Martin Luther hat doch Paulus auch durch eine ganz bestimmte Brille gelesen, oder nicht?
Richtig, das geht viel weiter zurück. Luther sah sich selbst in Paulus wiedergespiegelt. Er kämpfte ja im 16. Jahrhundert gegen die mittelalterliche Kirche.
Ja, gegen den Ablasshandel und so.
Genau. Die vertrat damals teilweise wirklich einen starken Leistungsgedanken. Und Luther projizierte diesen eigenen Kampf einfach rückwirkend auf die Antike. Er las Paulus so, als hätte dieser exakt gegen denselben Legalismus im Judentum gekämpft.
Und wie sah die historische Wahrheit dieses antiken Judentums denn nun wirklich aus?
Die historische Wahrheit ist, dass das antike Judentum zutiefst von Gnade geprägt war.
Die Gelehrten nennen das Konzept Covenantal Normism, also auf Deutsch Bundesnumismus.
Was heißt das?
Die Idee war ganz simpel, man erarbeitet sich den Eintritt in diesen Bund mit Gott nicht durch Taten. Man wird durch Gottes Gnade in diesen Bund hineingeboren.
Ah, okay.
Das Halten der Gesetze, der Tora, das war dann lediglich die Antwort auf diese Gnade, um eben in diesem Bund zu bleiben. Natürlich gab es in der Praxis auch damals Menschen, die das Gesetz legalistisch missbrauchten.
Klar, wie in heutigen christlichen Kirchen ja auch oft.
Genau. Aber als fundamentales, reines Prinzip stimmte dieses Bild der gnadenlosen Religion einfach nicht.
Also, was bedeutet das alles im großen Ganzen? Lass mich kurz überlegen, ob ich das richtig greife. Wenn Paulus also gar nicht die Tora, also das Gesetz, als das eigentliche Übel attackiert hat, das bedeutet, jahrhundertelang haben Menschen quasi die Bauanleitung, also die Tora, dafür verantwortlich gemacht, dass das Haus zusammenbricht.
Das ist ein tolles Bild, ja.
Obwohl das eigentliche Problem ja das fehlerhafte Baumaterial war, also die menschliche Natur. Paulus sagt doch eigentlich, die Anleitung ist perfekt, aber ihr seid das Problem.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, ist diese Metapher perfekt. Das war exakt Paulus' Argument. Das Problem ist nicht das Gesetz. Das Problem ist, wie er es nennt, das Fleisch.
Das Baumaterial.
Genau. Die menschliche Begrenztheit, der Stolz und unsere Verwundbarkeit. Die Quellenanalyse weist hier sehr unparteiisch darauf hin, dass Religion von Menschen extrem oft eigennützig verwendet wird. Völlig unabhängig von der Ethnie oder Epoche.
Wahnsinn. Wir haben jetzt extrem viel über diesen brillanten Sender, also Paulus, gesprochen, über seine theologische Botschaft und seine Rhetorik. Aber wenn man $2,200 für so einen Brief ausgibt, dann entscheidet ja letztlich die Zielgruppe, ob sich das gelohnt hat.
Richtig.
Wer waren die Leute in Rom? Wo genau wurde dieses Dokument da eigentlich vorgelesen?
Also, wir wissen aus den Quellen, dass Paulus diesen Brief im Winter diktierte, und zwar in Korinth. Überbracht wurde er dann von einer Frau.
Oh, einer Frau?
Ja. Ihr Name war Phöbe. Sie war Diakonin in Kenkrea, einer Hafenstadt bei Korinth. Und man muss sich jetzt mal die Welt vorstellen, in die sie dieses Dokument hineintrug. Rom war die unangefochtene Megacity der Antike.
Wie groß war die Stadt damals?
Schätzungsweise 1 Million Einwohner.
1 Million Menschen im 1. Jahrhundert. Ohne moderne Kanalisation, ohne Strom. Das muss doch ein unfassbarer Albtraum gewesen sein.
Das war es auch. Ein Albtraum aus Lärm, Gestank und unglaublicher Enge. Die meisten Menschen lebten in sogenannten Insula. Das waren riesige, oft extrem schlecht gebaute Mietshäuser.
Okay.
Und die Gesellschaftsstruktur, die konnte man da direkt an der Architektur ablesen. Die reiche Elite, die lebte ganz unten im Erdgeschoss.
Warum unten?
Weil es dort aus Stein gebaut war, es gab fließend Wasser und vor allem, wenn es brannte, konnte man schnell fliehen.
Ah, macht Sinn.
Je ärmer man war, desto weiter oben wohnte man. Die Ärmsten der Armen lebten ganz oben im 4. oder 5. Stock, in winzigen, wackeligen Holzzimmern. Und im Winter mussten sie damit offenen Holzkohlebecken reizen.
Bei Holzbauweise, das klingt nach einer absoluten Todesfalle.
Brände und einstürzende Gebäude waren dort wirklich an der Tagesordnung. Der römische Satiriker Juvenal, der machte sogar zynische Witze darüber. Er sagte, man müsse in Rom jederzeit fürchten, von seinem eigenen Dach erschlagen zu werden.
Krass.
Und genau dort, in diesen engen, verrauchten Korridoren oder in den Hinterzimmern im Erdgeschoss, da trafen sich die ersten Hausgemeinden und lasen diesen Brief.
Und wie groß war diese jüdische Community in diesem ganzen Chaos Roms?
Relativ groß. Man schätzt so etwa 20.000 bis 50.000 Menschen. Das waren bis zu 5% der gesamten Stadt.
Wo haben die da gelebt?
Die allermeisten von ihnen lebten im absoluten Armenviertel. Das hieß Trastevere, also wörtlich das Gebiet jenseits des Tibers. Sie arbeiteten oft harte körperliche Jobs an den Docks. Und viele von ihnen waren eigentlich freigelassene Sklaven des römischen Generals Pompeius.
Also eine komplett marginalisierte Unterschicht. Wie haben die elitären Römer auf die reagiert?
Mit massiver, offener Xenophobie. Die Römer hassten die jüdische Kultur regelrecht.
Warum?
Sie verspotteten zum Beispiel den Sabbat. Einen wöchentlichen Ruhetag hielten die Römer für reine Faulheit. Sie verabscheuten auch die Beschneidung. Das sahen sie als barbarische Verstümmelung. Und diese Feindseligkeit hatte echte politische Konsequenzen.
Zum Beispiel:
Kaiser Claudius hatte im Jahr 49 nach Christus die jüdischen Christen sogar komplett aus Rom vertrieben. Sie durften erst 54 nach seinem Tod wieder zurückkehren.
Das heißt, als Paulus diesen Brief schrieb, da waren die gerade erst zurückgekommen?
Genau. Und nur 10 Jahre später, im Jahr 64, sollte Kaiser Nero genau diese Gemeinde als Sündenböcke für den Brand von Rom brutal niedermetzeln lassen.
Stell dir das mal vor. Für dich als Hörer, versetz dich da mal rein. Du lebst in einem eiskalten, wackeligen Verschlag da im 5. Stock. Es riecht permanent nach Rauch. Die Stadtelite hasst deine Kultur. Du wurdest erst vor kurzem aus der Stadt geworfen, kommst gerade mühsam wieder zurück. Und dann bringt jemand diesen unfassbar komplexen, teuren Brief von Paulus mit.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf, wenn wir diese Texte studieren. Wie veränderte so ein Brief das Überleben und die Identität einer derart fragilen, gemischten Gemeinschaft am Rande der Gesellschaft?
Was für eine unglaubliche Reise wir hier heute gemacht haben. Wir sind gestartet bei einer Abrechnung über ein 2200 Dollar teures Diktat. Wir haben analysiert, wie rhetorische Wortspiele funktionierten. Wir mussten durch die Missverständnisse von deutschen Theologen navigieren. Und wir enden hier in den brennenden, wackeligen Mietshäusern im antiken Trastivere.
Ja, Texte dieser Größenordnung entstehen eben nie in einem akademischen Vakuum.
Und genau das bringt mich zu einem provokanten letzten Gedanken, den ich dir als Hörer heute mit auf den Weg geben will. Paulus hat seine Botschaft absolut perfekt an die Sprache, die Rhetorik und an diese harte kulturelle Realität der Menschen im ersten Jahrhundert angepasst. Er kannte ihren Slang, er kannte die Trends und er kannte ihre Schmerzen in diesen Mietshäusern.
Absolut.
Wenn Paulus heute eine Botschaft von exakt solchem Gewicht an unsere moderne Welt verfassen würde, wie würde er es tun? Wäre das vielleicht ein viraler Reddit-Thread? Oder ein mehrstündiges YouTube-Video? Und welche Metaphern würde er wohl nutzen, um die diese wackeligen Mietshäuser unserer heutigen digitalen Welt zu beschreiben? Denk mal darüber nach. Es war mir eine Freude, dich heute bei dieser Analyse dabei zu haben. Bis zum nächsten Mal.